Mit einem völlig neuen Format aus der Podcast-Reihe Aue Bad Schlema hört starten wir in das Jahr 2021, für das ich Ihnen natürlich alles, alles Liebe, alles Gute und vor allem Gesundheit wünsche. Dieser Podcast, der wird möglich durch die Rundstock-Biografien. Vielen Dank an dieser Stelle an Karin Deniso, die diese Zusammenarbeit überhaupt erst möglich gemacht hat. Ergänzt zu diesem Podcast lohnt sich der Blick auf die Homepage der Rundstock-Biografien oder auch der Besuch des YouTube-Kanals Deine Geschichte, unsere Zukunft, 30 Jahre Deutsche Einheit, digitale Erzählsalons. Und genau dort waren auch die drei Protagonisten zu Gast, um die es jetzt gehen soll, Angela Klier, Konrad Bort und Marion Thomas. Einsteigen wollen wir mit Konrad Bort. Die meisten werden wissen, dass er von 1979 bis 2004 Bürgermeister von Bad Schlema war. Der heute 81-Jährige hat entscheidenden Anteil daran, dass sich Schlema nach der friedlichen Revolution in der DDR wieder zum Kurbad entwickelte.
Ich bin jetzt im 81. Lebensjahr mit fast 7 Jahren wurden wir aus unserer niederschlesischen Heimat vertrieben, in Viehwaggons verladen, nach Kleinbelka geschafft, in ein riesiges Lager dort entlaust. Und ich weiß nicht mehr, wie lange wir dort verblieben sind. Dann wurden wir in eine Gemeinde bei Lösnitz, Tittersdorf, in ein Klassenzimmer eingewiesen. Meine beiden Geschwister, meine Mutter, mein Vater war vermisst und noch 2 Schwestern von meinem Großvater. Im Dezember 1946 kam mein Vater zur Gefangenschaft. Er ist bei den Franzosen abgerückt, das ging damals, und ist in Merane auf das Arbeitsamt gegangen und dort hat man ihn zur Wismut AG Zwangsdienst verpflichtet nach Oberschlema. Meine Eltern erhielten 1952 in Schlema, damals hieß es Schneeberg 5, in der Adolf-Hennicke-Siedlung eine Zweiraumwohnung mit dem Zuzug nach Schlema, hörte die Art und Weise auf, mit den Schlesiern umzugehen, nimmt die Wäsche weg, die Schlesier kommen. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, was in dieser Zeit los war. In den Klassenzimmern in Dennewitz gab es nicht genug Bänke und auch nicht genug Sitzgelegenheiten. Es waren 3 Klassen in einem Klassenzimmer untergebracht. Na gut, also in Schlema war mein Vater dienstverpflichtet und wir erhielten eine Neubauwohnung mit 5 Personen, 2 Zimmer. Das war ganz toll. Und die Wismut oder die Russen hatten viele schlesische Bergleute dienstverpflichtet nach Oberschlema zu. Und Oberschlema war ja Radiumbad Oberschlema, der weltgrößtes und stärkstes Radiumbad. Und die Einheimischen waren an Fremde gewöhnt. Und es waren noch viele schlesische Bergleute da. Mein Vater war zwar Landwirt, aber wir waren eigentlich zu Hause angekommen. Und deswegen habe ich diese Gemeinde von Anfang an als meine neue Heimat zu empfinden. Ich hatte dann nach Abschluss der 7. und 8. Klasse eine Lehre als Maschinenschlosser angefangen. Und da meine Mitschüler in der Berufsschule zum Teil bei Wismut gearbeitet haben. Die haben also, nachdem ich fertig war mit meiner Lehre, hatte ich 218 Mark der DDR verdient und die hatten 350, 400 Mark. Und da bin ich natürlich auch 1957 zur Wismut gegangen, habe dort als Schlosser in der Kältetechnik gearbeitet. Wir hatten ja in den Untertagen, es war 20 Jahre Untertage, wir hatten also zum Teil bis über 60 Grad ständig strahlende Temperaturen, die auf ungefähr 25 bis 28 Grad, das mag mir ja jetzt, was 28 Grad bedeuten, abgekühlt werden mussten, um überhaupt dort arbeiten zu können. Ich habe das 20 Jahre lang gemacht und bin aber schon als Schlesier natürlich mit der damaligen Schulpolitik vertraut gemacht wurden, auch mit der Atomenergie. Wir haben ja Uran produziert und mit Begeisterung daran gearbeitet, denn wir dürfen niemals vergessen, dass nicht die Russen, sondern die Amerikaner die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki geworfen hätten. Und die hätten auch kein Problem, gehabt, auf Deutschland selbige abzuschmeißen. Ja, ich, wie gesagt, vor 20 Jahren Untertage und 1978, man hatte mich auch über die FDJ schon begeistert, für den Gemeinderat zu kandidieren in Schlema. Und ich war also ab 1964 schon mit FDJ-Mandat im Gemeinderat tätig und 1978 hatten wir keinen Bürgermeister mehr. Die Gemeinde Radiumbad Oberschlema war ja durch den Uranbergbau völlig deformiert worden. Wir hatten ein Drittel der Gemeinde, war nur mit Halden und Bergbau belasteten Flächen bedeckt. Und wir sind aber in diese Schlamperei hineingewachsen, sodass man das persönlich gar nicht so mitgekriegt hat, also in dem vollen Umfang. Man hat mich dann gebeten, ich soll doch in Schlema das Bürgermeisteramt übernehmen und selbiges habe ich dann auch 1979 übernommen und bin also dann letzten Endes 25 Jahre Bürgermeister in Schlema gewesen. Und obwohl ich auch Mitglied der SED war, und es ging ja bei Wismut gar nicht anders, bin ich also zweimal im Jahr 1990 zum Bürgermeister gewählt worden. Einmal mit, ich glaube, 98% aller Stimmen und das zweite Mal ist ja der erste Gemeinderat oder der erste Bürgermeister von den Gemeinderäten gewählt worden. Das waren bei uns 20 Gemeinderäte und da habe ich 11 Gemeinderäte gewählt und damit war ich wieder Bürgermeister. Wir hatten ja vorher eine Freie Wählergemeinschaft gegründet, denn aus der SEB bin ich 1989 ausgetreten und wie die meisten anderen auch. Und wie gesagt, ich wurde trotz meiner Vergangenheit wiedergewählt, wobei unter der Bevölkerung eine große Abneigung gegenüber den SED-Leuten sowieso, aber auch gegenüber Wismut-Bergarbeitern bestand, weil wir daran schuld waren, dass also unsere Region faktisch zum Teil des Todes gemacht wurde. Hier kamen Medien aus, nicht nur aus Deutschland, aus ganz Europa, die haben also krebskranke Kinder von irgendwo hergekarrt und haben sie vor Halden und Häuser gestellt. Und wir waren also angeblich dem schleichenden Tod ausgesetzt. Ja, die politische Wende brachte natürlich auch schon vorher, 1985 kam ja Gorbatschow an die Macht und da kam mein alter Lehrer Martin Ebert zu mir und hat gesagt, Konrad, wir müssen das Bad wieder aufbauen, die Russen brauchen kein Uran mehr und die einzige Chance, die wir haben, ist das Radiumbad wieder zu eröffnen. Und ich musste dann alles Mögliche lesen, was zur ersten Eröffnung im Jahr 1915 geführt hatte. Und letzten Endes haben wir 87 schon einen Freundeskreis gegründet, der sich mit diesen Problemen beschäftigt hat. Und wir haben also versucht, da ich von Wismut kam, hatte ich natürlich auch großen Einfluss auf die dort tätige Leitungsebene bei uns im Bergbaubetrieb. Aber wir haben also unter Tage versucht, radonhaltige Wässer wieder zu finden. Wir haben jede Menge radonhaltige Wässer gefunden, aber sie waren eigentlich alles mit Arsen und Nitraten versetzt durch die Bergbautätigkeit, sodass wir kaum nennenswerte Erfolge verbuchen konnten. Das wurde dann letzten Endes auch durch die SED-Gebietsleitung Wismut unterbunden. Ja, Martin Ebert, mein alter Lehrer, hatte ja mir immer wieder vorgelesen und auch Schriften gezeigt, wie ich doch diese Geschichte wieder aktivieren könnte. Und deswegen habe ich ihn gebeten, er soll das mal alles aufschreiben. Und da hat er letzten Endes gemeinsam mit einem Kollegen das Büchlein geschrieben, Schlemas Wässer wirkten Wunder. Und das sollte 1989 gedruckt werden. Wir hatten ja eine große Papierfabrik mit 850 Beschäftigten in Schlema. Ich hatte auch durch die Beziehung das Papier. Aber die Druckgenehmigung sollten wir erst 92 bekommen. Und 89 kam ja die Wende. Und da haben wir natürlich das Papier oder das Heft gleich drucken können. Und es diente dann als Fahrplan. Aber wie kam es denn zur Wiederwahl eines SED-Bürgermeistern hier im Erzgebirge? Denn es wurden ja alle nur CDU-Bürgermeister gewählt. Und das war folgendermaßen, wiederum mein alter Lehrer hatte mir gesagt, ich fahre mal nach dem Westen, mal gucken, was es außer Partei noch gibt. Und da kamen wir wieder und da haben wir die Freien Wähler gegründet. Und über die Freien Wähler bin ich zu 11 Stimmen gegen einen CDU-Kandidaten gekommen. Wobei wir nur 4 Mandate hatten. Also wer mich da gewählt hat von den nicht-Freien Wählern, das weiß ich bis heute nicht. Ja, ich hatte schon gesagt, wir wurden als Tal des Todes europaweit gehandelt. Und nach Tschernobyl, nach der Reaktorkatastrophe, war es natürlich auch für uns nicht einfach, hier mit den Menschen mit diesen ganzen Problemen umzugehen. Und letztlich war es so, dass also Wissenschaftler aus den alten Bundesländern, Professor Aurand oder auch Professor Kaul als Direktor, Aurand als Direktor des Instituts für Wasserboden- und Lufthygiene im Bundesgesundheitsamt, also Wissenschaftler haben versucht, mit uns gemeinsam hier mal zu untersuchen, ob wir wirklich so verstrahlt sind. Und letzten Endes hat sich also eine Möglichkeit ergeben, dass wir unsere Gemeinde, wollen wir sagen, erst einmal wissenschaftlich abklären konnten, wo die größten Gefahren vorhanden sind. Ja, wir hatten nach wie vor die einzige Möglichkeit, wieder das Bad aufzubauen. Eine andere Möglichkeit gab es nicht, denn durch die leidvolle Arbeit der Treuhand, die ich auch bitter erleben durfte, hatten wir keine andere Chance, als zu versuchen, das Bad wieder aufzubauen, trotz Tschernobyl. Und außerdem gab es damals eine Aufforderung von der Politik gegenüber den Wissenschaften, man möge mal in einer Doppelblindstudie in Radonbädern in Deutschland und Österreich nachweisen, was Radon wirklich kann oder ob es nur Quacksalberei ist. Und so gesehen bekam ich einen Anruf von München, Großhadern, da gibt es eine große Uni, und die hatten mich gefragt, ob ich bereit wäre, so eine Doppelblindstudie in Schlema durchzuführen. Da müssten mindestens 50 Probanden dabei sein. Wir hatten aber nur 11 Betten. Und da haben wir also eine ehemalige Wismut-Poliklinik umgebaut zu 50 Betten und haben also europaweit die erste wissenschaftliche Doppelblindstudie zur Wirksamkeit von Radon bei Weichteilerkrankungen des Formenkreises durchgeführt, rheumatischen Formenkreises durchgeführt, mit Erfolg, anschließend Fördermittelanträge gestellt. Und zwischendurch hatte ich die Möglichkeit bekommen, mit dem ersten Bundesministerpräsidenten Professor Biedenkopf in Kontakt zu kommen. Die haben mich auch unterstützt. Also die Unterstützung war weder vom Kreis noch vom Regierungsbezirk, aber von Sachsen gab es eine große Unterstützung. Und aus Bad Kreuznach, das ist ja auch ein Radonbad, gab es ebenfalls Unterstützungen. So gesehen haben wir also 1991 diese erste Studie durchgeführt und 1992 schon die Kurgesellschaft wieder gegründet. Wir haben 1996 Grundstein gelegt, 1995 haben wir die Fördermittelzusage bekommen, 1996 Grundstein gelegt und am 25. Oktober 1998 haben wir also das neue Bad eröffnet. Wir haben also von 1998 bis jetzt etwa 7.200.000 Gäste in unserem Bad begrüßen dürfen. Und wir sind ja ein Gesundheitssport, also kein Sportsport. Und wir haben natürlich auch großes Glück gehabt, dass die Bundesregierung den Beschluss gefasst hat, mit 13 Milliarden D-Mark die Uranbergbau-Altlasten unter Tage und über Tage zu beseitigen. Und also so wie Kohl in Dresden 89 war das wohl gesagt hat, neue Landschaft, blühende Landschaften in den ostdeutschen Bundesländern zu schaffen. Und das können wir mit Fug und Recht für unsere Gemeinde behaupten. Ja, am 29. Oktober 2004, nach 25 Jahren Bürgermeistertätigkeit und am gleichen Tag wurde uns der Titel Radonheilbad, also die höchste Prädikatisierung im Deutschen Heilbäderverband, verliehen, nachdem wir Riesenanstrengungen unternommen und große Unterstützung vom Bund und auch vom Land erhielten, haben wir also das Bad wieder eröffnet. Ich habe das schon gesagt, dass wir über 7 Millionen Gäste bis dato besucht haben. Inzwischen sind wir seit dem 1. Januar ja eingemeindet. Wir heißen jetzt Aue Bad Schlema mit 12 Stimmen. Im Gemeinderat hat mein Nachfolger erreicht, dass wir faktisch in Aue eingegliedert wurden. Wir haben am 2019 nochmal über eine einstweilige Verfügung versucht, das zu verhindern, weil wir einen Volksentscheid wollten. Das hat also das Verwaltungsgericht im Regierungsbezirk Chemnitz verhindert. Damit hat sich mein Verständnis bezogen auf die Demokratie, auf die Volksherrschaft einen wesentlichen Knacks bekommen. Trotzdem kann ich auf ein erfülltes Leben zurückblicken und ich bin dankbar, hier eine neue Heimat gefunden zu haben. Dankeschön.
Von Altbürgermeister Konrad Bort geht's nun zu Angela Kier. Die 59-Jährige ist als Beraterin und Coach in der Region bekannt. Sie wird von vielen als die Demokratiekämpferin wahrgenommen. Denn sie setzt sich vehement für Gerechtigkeit ein und kämpft gegen Fremdenfeindlichkeit. Kier hat ein Netzwerk von Selbsthilfegruppen aufgebaut.
Ja, mein Name wurde schon genannt. Ich bin hier im Erzgebirge geboren, im schönen Städtchen Zmönitz. Und bin dann über eine kurze Pause in Schwarzenberg, in einem Nachbarort hier in Aue gelandet, inzwischen Aue Bad Schlema, seit dem vergangenen Jahr. Genau, und ja, meine Geschichte passt eigentlich nicht so richtig in diese Rubrik Wirtschaft und Entwicklung nach der Wende. Bei mir geht es eher um eine persönliche und auch gesellschaftliche Entwicklung. Ich bin hier tätig in der Selbsthilfe seit der Wende, weil es das zu DDR-Zeiten nicht gegeben hat. Es gab keine Vereine, Behindertenverbände oder sowas oder eben Selbsthilfeorganisationen für chronisch Kranke. Ich selber leide von Geburt an, von Kind an Asthma bronchiale. Und es war in der DDR etwas schwierig, mit dieser Krankheit umzugehen. Wir hatten sehr wenig an Medikamenten. Was gut funktioniert hat, war, dass ich schon als Kind regelmäßig zu Kuraufenthalten fahren konnte. Und so wurde die Krankheit immer etwas gelindert. In späteren Jahren traf man natürlich bei Therapien, bei Kuren oder auch hier bei Krankenhausaufenthalten immer andere Patienten. Man hat sich ausgetauscht und auch gegenseitig unterstützt. Und so kam dann zur Wende der Gedanke auf, man sollte doch einen Verein gründen. Das haben wir auch getan, einen Verein für Allergiker und Asthmatiker haben wir hier gegründet in Aue. Wir haben dann später den Kontakt zum Deutschen Allergie- und Asthma-Bund, einem sehr alten Bund, gefunden, der bereits 1889 gegründet war, also zur Wende schon 100 Jahre alt war, wurde damals gegründet als Heufieberbund. Und die hatten natürlich das Know-how für die Selbsthilfe und haben uns angeboten, dass wir in diesen Verein übertreten können. Und so hatten wir gute Rahmenbedingungen, hier die Selbsthilfearbeit auch im Osten aufzubauen. Wir hatten dann einen Landesverband des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes hier mit Sitz in Leipzig. Auch dort war ich im Vorstand mit tätig. Und das Wichtigste war natürlich hier in der Region im Erzgebirge die Menschen zu beraten und zu unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Bei dieser Arbeit haben wir dann gemerkt, dass es auch in anderen Bereichen Selbsthilfeorganisationen dann gab. Also das wuchs, diese Selbsthilfebewegung. Und es fehlte aber insgesamt ein Stück weit an Unterstützung für diese Menschen. Wohl gab es inzwischen auch finanzielle Unterstützung für Selbsthilfegruppen und Organisationen von der Landkreisverwaltung und auch vom Land. Aber es gab niemanden, der die Menschen unterstützt hat, zum Beispiel Anträge zu stellen, um an Finanzen zu kommen oder ihnen zu sagen, wie man eigentlich Selbsthilfe betreibt. Und deshalb haben wir mit Unterstützung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes hier im Erzgebirgskreis 2009 dann eine Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe gegründet, die zwei Geschäftsstellen hat, weil der Erzgebirgskreis da ziemlich groß ist. Gibt es eine Geschäftsstelle hier in Aue, Aue-Bad Schlema, und eine in Marienberg. Ja, was machen wir? Wir unterstützen alle Menschen, die eine Selbsthilfegruppe suchen, weil sie ja einen Bedarf haben, entweder an eine chronische Krankheit haben und sich austauschen möchten, oder es gibt auch Selbsthilfegruppen in ganz anderen Bereichen, zum Beispiel verwaiste Eltern, Alleinerziehende, Menschen mit Adipositas, Menschen nach Krebs. Also es gibt ganz viele verschiedene Selbsthilfegruppen im Erzgebirgskreis. An die 200 Selbsthilfegruppen, das ist recht viel. Ja, und wir versuchen das, wie gesagt, zu unterstützen. Und das wird auch recht gut angenommen. Darüber hinaus gibt es inzwischen in ganz Sachsen ein Netzwerk dieser Kontakt- und Informationsstellen. Die gibt es also in jedem Landkreis inzwischen, und auch hier sind wir gut vernetzt und arbeiten zusammen, auch unterstützt durch die Wohlfahrtsträger hier in Sachsen. Soweit meine Geschichte. Dieses Netzwerk hätten wir natürlich nicht aufbauen können, wenn wir nicht diese friedliche Revolution gehabt hätten und die DDR ja überwunden hätten. So will ich es mal ausdrücken.
Marion Thomas ist Baujahr 1956. Sie stammt aus Aue-Bad Schlema und sie ist Mitglied in der Reformhaus EG. Sie kennt die Herausforderungen, die Möglichkeiten, die Erfolge, aber auch die Probleme bei der Entstehung des ersten Bürgerkonsums Sachsens.
Ich stamme aus Wildbach, das ist ein Dorf mit 500 Einwohnern, so mal mehr, mal weniger. Wir hatten bis zur Wende eine Post, eine Sparkasse, wir hatten ein Textilgeschäft, wir hatten Bäcker, wir hatten Fleischer, wir hatten zwei Konsums, eine HO, und die Leute waren immer in den Geschäften, kleine Geschäfte, so 30, 40 Quadratmeter, und die sind auch alle satt geworden und die kamen regelmäßig. Und zur Wende habe ich in unserem Konsum gearbeitet noch, und als dann die Währungsunion kam, mussten wir die Preise ändern, zum Beispiel eine Postkarte von 20 Pfennig auf 2 Mark, und Dinge, die aus der DDR kamen, Eimer, Kübel, irgendwas, Wannen, die kamen vielleicht vorher 7,50 Mark, die haben wir dann auf 1 Mark reduziert, weil die mussten weg. Die Leute wollten ja gerne Westprodukte kaufen. Und dann kamen Kiwis für, ich weiß gar nicht, 1,50 Mark und so Dinge. Also es waren wunderliche Sachen, die wir da erlebt haben. Und kurz darauf wurde dann der Konsum abgewickelt und jetzt hat unser Dorf kein Geschäft mehr. alle müssen auswärts fahren und gerade die älteren Herrschaften haben es da nicht einfach, wenn die Kinder nicht fahren, weil der Bus fährt nur zu Schulzeiten. Wildbach ist irgendwann zu DDR-Zeiten eingemeindet worden nach Bad Schlema. Wir haben uns dafür entschieden. Und Bad Schlema war natürlich das Tal des Todes durch die Wismut. Und wer das kennt, weiß, wie schlimm dieser Ort ausgesehen hat. Und wir haben aber das große Glück, dass unser damaliger Bürgermeister, der Herr Barth, so viel Mumm hatte, um zu sagen, wir wollen unser Bad, das es ja schon einmal gab, das stärkste Radonbad, in der Gegend wieder aufbauen. Das war nach, also da gibt's ganz viele Studien dazu, da könnte man jetzt Stunden drüber reden. Das war dann nach dem Krieg nicht mehr da, dieses Bad, weil einfach dann die russischen Besatzer diesen Ort übernommen haben. Es gab diesen Uranbergbau und deshalb hatten wir keine Radonquelle mehr, die so stark war, um dieses Bad dann zu betreiben. Auch die Flächen waren dann alle in den Bergbau integriert. Also als ich hierher gezogen bin, sah das aus wie auf dem Mond. Es war echt schlimm. Und wie gesagt, unser Bürgermeister, der Herr Barth, hat damals den Mut gehabt und sich auch Leute gesucht, wie zum Beispiel die Familie Biedenkopf, um dieses Bad wieder zu erstehen zu lassen. Und 1998 wurde das Kurbad wieder eröffnet. Wen die Geschichte interessiert, also das ist Wahnsinn, das ist filmreif, wie das alles zustande kam. Und gegenüber des Bades haben wir ein Parkhaus und vor dem Parkhaus gibt es Geschäfte. Und ich habe dort 99 mein Reformhaus eröffnet. Selbstständig bin ich seit 90 und habe meinen Gewerbeschein noch mit DDR-Mark bezahlt. Im Juni vor der Währungsunion. Wir hatten in Bad Schlema ja die Wismut. Wir hatten viele Geschäfte. Es gab so diesen Boom nach der Wende. Ganz viele haben sich selbstständig gemacht, Baumarkt, Kaffee, Schuhladen. Also es war Supermarkt, ein Penny. Es war ganz viel los in unserer Marktpassage. Und dann kam die Zeit, dass die Leute arbeitslos wurden. Wir haben ja gehört, woran es lag. Dass die jungen Leute weggezogen sind, dass sie hier keine Ausbildungsplätze mehr hatten. Und dann wurde das alles etwas trister. Dann hat sich der Baumarkt verabschiedet, das Schuhgeschäft verabschiedet. Der Penny hat geschlossen und wir hatten dann das Bad, aber keine Einkaufsmöglichkeit mehr im Ort. Um den Ort herum schon einige Supermärkte, aber wenn ich jetzt hier nach Schlema komme, in die Pensionen, die dann kein Mittagessen anbieten, dann möchte ich vielleicht auch im Ort einkaufen gehen und mich versorgen. Wir haben inzwischen einen Zeltplatz und halt viele Gäste hier. Und irgendwann kam im Fernsehen ein Bericht über Paunzhausen, dass dieser Ort sich einen kleinen Konsum geleistet hat, dass die Bürger sich einen Bürgerkonsum gönnen und dort natürlich auch einkaufen gehen. Einige aus unserer Gemeinde sind dahin gefahren, haben sich das angeschaut und haben gesagt, das machen wir nach. Wir brauchen diesen Bürgerkonsum. Inzwischen war Jens Müller unser Bürgermeister, der sich sehr dafür eingesetzt hat. Und wir haben im Mai 2006 Bürger eingeladen und viele wollten teilnehmen, wollten Anteile kaufen, was sie dann auch gemacht haben. Und im Oktober wurde 2006 der erste Bürgerkonsum Sachsens gegründet, hier in Bad Schlema. Mit über 100 Mitgliedern, Bürger, Senioren, die eigentlich ihr Geld zur Verfügung gestellt haben, dass wir diesen Markt gründen konnten. Ich war im Vorstand mit und wir waren aber alle sehr unbedarft. Wir hatten zu wenig Geld eingesammelt. Wir haben auch nicht gewusst, wie die Konkurrenz ist von den großen Märkten. Wir wollten was Gutes tun, aber dann ging das natürlich hart um Kohle. Und wir mussten einen Kredit aufnehmen über die Bürgschaftsbank. Die Sparkasse hat uns dabei geholfen. Wir mussten gucken, dass wir einfach existieren konnten. Die Lohnkosten waren immens. Es steigert sich ja auch langsam immer wieder. Und eines Tages waren wir an der Stelle, wo wir gesagt haben, also die Schulden sind größer als das, was wir erwirtschaften können. Wir müssen den Weg aufs Gericht machen, Insolvenz anmelden. Und es ist natürlich eine Entscheidung, die tut nicht gut. Wir wollten ja auch den Bürgern diesen Markt erhalten. Und an dem Wochenende, wir hatten den Montag dafür eingeplant, an dem Wochenende war ich eingeladen nach Heidelberg in eine Firma, die mein Reformhaus beliefert. 120 Jahre Firmenjubiläum und dort gab es viele Berichte über Zeiten, die nicht so lustig für die Firma waren. Und auf der Heimfahrt habe ich mir dann überlegt, wenn die das geschafft haben, es hatte niemand immer nur leicht, dann können wir ja vielleicht auch die Möglichkeit finden, unseren Markt zu erhalten. Und wir haben an dem Montag angefangen, unsere Lieferanten anzurufen, unsere Schulden stunden zu lassen, uns unterstützen zu lassen, mit der Sparkasse nochmal gesprochen. Und das war 2014, 15. Da gab es dann auch die Möglichkeit der positiven Fortführungsprognose. Das hat uns der Genossenschaftsverband noch ausgestellt, dieses Dokument, weil wir einfach genug Pläne hatten und Unterstützung von unseren Lieferanten. Und wir haben jetzt gerade den Abschluss 2019 vorliegen und wir sind im dritten Jahr im Plus. Und das ist eigentlich was sehr Schönes, weil wir haben ganz tolle Mitarbeiter, die sich einsetzen, die gerade auch jetzt in Corona-Zeiten unwahrscheinlich gearbeitet haben, ganz viel Dank von den Kunden erhalten haben, die sehr glücklich sind, dass wir gerade in dieser Zeit im Ort einen eigenen Markt haben. Und da ist zum Beispiel Folgendes passiert, als dann dieser Lockdown kam. Inzwischen gehören wir ja seit vergangenem Jahr zu Aue, das heißt Aue Bad Schlema ist jetzt unser Ort. Hat der Bürgermeister von Aue Bad Schlema, der Herr Kohl, der Wohnungsgenossenschaft den Rat gegeben, die Einwohner, weil wir sehr viele Senioren haben, doch zu versorgen. Und der Frische Markt wurde gefragt, ob er die Produkte dann bereitstellt. Die Frauen haben die Taschen gepackt, die Hausmeister haben die Taschen nach Hause gebracht und haben so die Senioren im Ort versorgt. Und die Kosten haben hat die Wohnungsgesellschaft für uns übernommen, sonst hätten wir ja jemanden gebraucht, der das fährt. Und die Hausmeister haben das kostenlos gemacht und die Bürger sind total begeistert gewesen, wie die Zusammenarbeit und wie die Versorgung hier war. Ja, und das ist jetzt eine ganz andere kleine Welt, wie die großen Unternehmen und Betriebe. Aber ich würde sagen, der Herr Rahnfeld hat das ähnliche Problem. Und vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit, die Bürger da zu begeistern, ein eigenes Geschäft zu machen. Wichtig ist natürlich, dass sie dann auch dort einkaufen. Und das ist Konsum und Konsum. Geiz ist geil. Das ist ja diese Werbung, die ganz schlimm ist, auch aus meiner Sicht. Und es gibt eine junge Frau, die lebt in München, Nicole Rupp. Die hat zwei ganz tolle Bücher geschrieben. Das erste heißt, Haben kommt von Sein. Und das zweite heißt, wer spart, verliert. Und wenn ich das alles spare und mir vielleicht das gerade jetzt auch alles nur im Internet bestelle oder bei den Supermärkten kaufe, dann habe ich dann keinen Kleinladen mehr. Dann habe ich keinen mehr, der für mich das Handwerk ausführt. Und das ist das Problem, was jetzt wirklich ansteht und wo alle schon das Thema angesprochen haben. Es muss die Wende kommen, weil also diese Wende wieder ins normale Leben, weil früher hat der 60 Quadratmeter Konsum gereicht und alles sind satt geworden. Warum muss ich jetzt so Riesenberge einkaufen, wo die Hälfte dann weggeworfen wird? Und das noch mit diesem Abfall dazu. Also Bäume wachsen nicht in den Himmel und es kann nicht immer nur ein Wachstum nach oben geben. Es war vielleicht trotz allem eine Zeit, mal nachzudenken, zurückzufahren und zu sagen, brauche ich das alles? Muss das so sein? Und von wem möchte ich das haben? Wer soll es produzieren? Ist es mir das dann wert? Und ich wohne im Dorf, wir haben eine kleine Landwirtschaft und das Fleisch dort schmeckt ganz anders, als wenn ich das im Supermarkt kaufe. Die Kartoffeln schmecken ganz anders. Und ist es mir das wert, dass ich vielleicht dafür einen Euro mehr bezahle, als dass ich das mir irgendwo herhole und dann Menschen nicht mal so viel verdienen, dass sie davon leben können? Wir sollten drüber nachdenken.